Verbrechen. Der Podcast.
Liebe Podcast-Freunde, liebe True-Crime-Freunde, das lange Warten hat ein Ende. Wir sind zurück mit einer neuen Staffel, und zwar der 6. von Krone Verbrechen. Wir, das sind Martina Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Hallo Martina, schön, dass du wieder da bist. Und ich bin Mischa Kronenfels, Chefredakteur von Krone Hit. Und wir beginnen mit einer ganz großen Story. Das ist die Titelstory des neuen Krone-Verbrechen-Magazins, das morgen erscheinen wird, am 25. Oktober. Und zwar handelt es sich um die Blutnacht von Kitzbühel. Gehen wir gleich in Medias Res. Es handelt sich um den Andreas E., der 2019, 25-jährig, in Kitzbühel um ungefähr 6 Uhr in der Früh in eine Polizeistation reingeht und ein irres Geständnis ablegt. Er gibt nämlich zu, ich habe 5 Menschen ermordet.
Er ist im Zentrum von Kitzbühel wirklich in diese Polizeistation gegangen, hat völlig unauffällig zunächst auf die 2 Beamten, die dort gesessen sind, gewirkt, weil er gut angezogen war, und hat dann auf das Pult dort gelegt eine Pistole und 3 Messer und hat gesagt, ja, ich habe gerade 5 Menschen umgebracht, nehmen Sie mich fest.
Und hat danach den Polizisten gleich gesagt, wer die Opfer sind und wo sie zu finden sind und wie sie ums Leben gekommen sind. Wie geht's dann weiter?
Er sagt dann also, wer die Opfer sind. Das sind eben seine Ex-Freundin, ein 19-jähriges Mädchen, die Nadine H., ihre Eltern, der Bruder des Mädchens, das war auch sein bester Freund bis dahin, und ein junger Mann, also wie sich dann, wo er sagt, er weiß gar nicht, wer der ist. Später wird sich herausstellen, dass das Florian J. ist. Das ist ein Eishockeyspieler aus Oberösterreich gewesen, der zufällig dort an dem Tag in Kitzbühel war, weil er dort ein Match hatte mit seiner Mannschaft. Aber ich werde dazu noch später kommen. Ja. Also er nennt alle Namen, wo die Leichen zu finden wären, in einem Haus am Rande von Kitzbühel. Und die Polizei fährt dann dorthin und findet wirklich alle diese Personen tot, jeweils mit mehreren Schüssen hingerichtet.
Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass das einem Schlachtfeld geglichen hat, die Szenerie vor Ort. Wie kann man sich vorstellen, wie dieser Tag abgelaufen ist, dieser Morgen?
Es war so, dass der Täter, der Andreas E., hat im Erdgeschoss den Vater erschossen, also gleich einmal bei der Türe, weil er hat ihm geöffnet. Er hat dort angeklingelt an dem Haus, also der Vater hat ihm geöffnet, er hat ihm sofort mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Dann hat er den Bruder seiner Ex-Freundin, also den Kevin, dann auch im Vorraum mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Die Mutter des Mädchens im Erdgeschoss in ihrem Schlafzimmer, auch wieder mit mehreren Schüssen. Und eben die Nadine und diesen jungen Mann, diesen Eishockeyspieler, im ersten Stock in einer Einliegerwohnung, wo das Mädchen gewohnt hat.
Die Polizei befragt den Andreas E. jetzt natürlich und er legt ein Geständnis ab. Und die große Frage ist natürlich, die sich jetzt auch viele Hörerinnen stellen, warum? Was ist da passiert? Warum hat er das gemacht? Was sagt er?
Er hat als Motiv genannt Hass, unendlichen Hass. Und dass er in einem Tunnelblick gewesen wäre, in diesem unendlichen Hass. Hass auf, vor allem mal auf seine Ex-Freundin, auf die Nadine H., weil sie ihn eben verlassen hatte. Hass dann auf ihre Familie auch, also auf ihren Bruder und auf ihre Eltern, weil sie die Entscheidung des Mädchens akzeptiert haben und nicht das Mädchen dazu überredet haben, ja, du musst mit Andreas zusammenbleiben. Und Hass auf diesen Burschen, der war wirklich ein Zufallsopfer, den hat nämlich die Nadine erst kürzlich kennengelernt gehabt und hat ihn mit sich nach Hause genommen. Und da war natürlich diese Eifersucht auch da, weil er hat sich gedacht, ja, der ist jetzt dort mit ihr, wahrscheinlich in dem Bett, in dem ich zuvor mit ihr gelegen habe.
Hass ist natürlich oftmals ein Motiv für Gewalttaten und Gewaltverbrechen. Das ist allerdings schon ein sehr spezieller Fall, bei dem der Andreas eher eine komplette Familie ausgelöscht hat. Und die Gutachterin in diesem Fall war die Heidi Kastner, die schon oftmals in unserem Podcast vorgekommen ist. Was sagt sie eigentlich über den Andreas E.? Wie schätzt sie die Situation ein?
Sie hat wirklich umfangreichste Untersuchungen gemacht, also sowohl Explorationen, also Gespräche, als auch natürlich, es wurden CT-Untersuchungen des Gehirns und alles gemacht. Sie hat dabei herausgefunden, also, dass bei ihm wirklich keine Persönlichkeitsstörung vorliegt, auch keine Hinweise, nicht einmal der kleinste Hinweis auf eine Persönlichkeitsstörung, geschweige denn eine Geisteskrankheit. Also das heißt, dass er voll zurechnungsfähig war auch und dass er eben wirklich sozusagen landläufig, wie man sagt, völlig normal ist. Ja? Das ist natürlich seltsam. Sie hat das selber auch seltsam gefunden und sie hat auch beim Prozess auch gesagt sogar, dass das auf viele von uns eben erschreckend wirken mag, diese Normalität und trotzdem diese Fähigkeit, zu solch einer Tat fähig zu sein.
Weil uns auch eine Erklärung schlicht weggenommen wird, weil wir nicht verstehen können, wie sowas passieren kann. Aber schauen wir doch einmal ganz tief in die Kindheit und in die frühesten Anfänge von Andreas E. rein, ob man da irgendwas finden könnte, was ungewöhnlich ist. Wie ist der Andreas E. eigentlich aufgewachsen?
Also wir haben jetzt diese Geschichte wirklich noch einmal aufgerollt und wirklich auch genau seine Lebensgeschichte recherchiert. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie diese ganz große Sache, wo man sagt, ja, also da hat es irgendeinen Megabruch gegeben und darum hat er sich in eine ganz negative Richtung entwickelt, sondern in seinem Leben hat es irgendwie gewisse Auffälligkeiten gegeben, habe zumindest ich gefunden bei den Recherchen. Mhm. Aber es gab schon kleine Auffälligkeiten. Also sein Leben beginnt einmal vollkommen unauffällig. Ja, also er ist in wirklich sehr, sehr guten Familienverhältnissen groß geworden. Er hat Geborgenheit daheim bekommen. Es waren gute finanzielle Verhältnisse. Er ist aufgewachsen mit einem Bruder. Seine Eltern sind beide in wirklich guten Jobs tätig. Er ist in einer schönen Villa aufgewachsen, ein bisschen außerhalb von Kitzbühel mit großem Garten. Und es war halt so, dass die Eltern sehr große Werte hatten, also dass man eine gute Schule besuchen soll, dass sie etwas werden sollen, also dass sie aus ihrem Leben etwas machen sollen. Er hat sich auch an das alles gehalten, war ein guter Schüler in der Volksschule, war brav, war ein guter Schüler dann auch später noch, er ist dann in die HTL gegangen, okay, weil er eben technisch eher begabt war. Und sein Bruder, das muss ich auch dazu sagen, hat ja vollkommen so funktioniert. Also der hat mit Auszeichnung die Matura gemacht, ist dann nachher sogar nach Japan studieren gegangen. Also das war alles vorgegeben, bei ihm eigentlich auch. Und bei ihm dürfte es, da war er ungefähr 16,5, also dass er damals eine ziemlich, natürlich für einen jungen Menschen vor allem, schreckliche Diagnose bekommen hat beim Arzt. Und zwar, dass er an Diabetes Typ 1 leidet. Was auch bedeutet hat, dass er immer eine Insulinpumpe am Körper tragen musste. Das ist sicherlich für einen älteren Menschen jetzt nicht so ein Problem, aber für einen 16,5-Jährigen kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus Probleme wäre. Also natürlich, es hat auch geheißen dann dadurch, also er darf jetzt keinen Alkohol trinken. Also das fängt natürlich gerade in dem Alter an, dass da Jugendliche auch in Diskos gehen oder so und natürlich mal ein Bier trinken und so. Also das hat ihn vielleicht auch, oder er hat geglaubt, dass ihn das möglicherweise in eine Außenseiterrolle drängen würde. Daraufhin ist in der Schule schlechter geworden. Also er hat nicht mehr gelernt und er wollte auch nicht mehr in die Schule gehen und hat dann wirklich mit 17 die HTL abgebrochen. Mhm. Seine Eltern waren natürlich darüber entsetzt, haben ihn versucht zum Weitermachen zu überreden. Nein, also das war sinnlos. Es hat dann bei ihm so eine Phase begonnen, die eigentlich überhaupt nicht zu ihm gepasst hat, also zumindest zu dem, wie er bisher war. Er hat dann seinen Freundeskreis angeblich sehr gewechselt. Das erzählen Menschen aus seinem Umfeld. Hat nicht mehr nur Gymnasiasten oder eben HTL-Schüler so zu Freunden gehabt, sondern hauptsächlich halt irgendwelche Jugendliche, die gerade wie er ein bisschen von der Bahn abgekommen sind. Mhm. Er hat immer schon ein großes Interesse für Autos gehabt, das war so eine Clique, die sich für Autos interessiert, die haben da Autos aufrisiert und sind dann gemeinsam eben in der Gegend umhergefahren. Und haben dann auch da sehr viele Dummheiten eigentlich gemacht, also sind oft wegen Schnellfahrens natürlich erwischt worden. Da ist dann auch gewesen, dass sie mit einem Luftdruckgewehr auf Schnecken geschossen haben, einfach nur um die Schnecken umzubringen, ja. Es ist schon ein bisschen eine Auffälligkeit. Und es ist dann auch einmal dazu gekommen, also dass sie in einen Hühnerstall eingedrungen sind und angeblich soll es sogar mehrfach passiert sein, aber einmal war es eben so, also dass da ein Huhn geköpft wurde und dass er es war, der das Huhn geköpft hat.
Also das ist schon ein Alarmzeichen, kann man auch als völlig unbeteiligter Beobachter sagen. Um das Ganze noch einmal ganz kurz zu rekapitulieren, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen. Ein Jugendlicher aus Kitzbühel, der in einem sehr, sehr guten Elternhaus aufwächst, gut bürgerlich in einer Villa außerhalb von Kitzbühel, mit einem großen Erwartungsdruck der Eltern einerseits natürlich, auf der anderen Seite ein sehr erfolgreicher großer Bruder, der irgendwann dann auch einmal durch eine Krankheitsdiagnose, nämlich Diabetes Typ 1 und einer Insulinpumpe damit einhergehend, ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät. Steht jetzt eigentlich ohne Schulbildung da, ist mit Menschen zusammen, die seinen Eltern gar nicht recht sind. Wie geht's jetzt weiter?
Es war dann wirklich wieder eine große Wendung in seinem Leben. Es hat ihm nämlich einer seiner Großväter einen Job verschafft, also eine Lehre verschafft, bei einer angesehenen Baufirma in Kitzbühel. Und er hat dann dort eine Maurerlehre begonnen. Und damit war wirklich alles wieder plötzlich völlig anders. Diese Lehre hat ihm extremen Spaß gemacht. Er hat angeblich seine Chefs sogar angebettelt, darum Überstunden machen zu dürfen. Und er hat sich auch so wieder völlig verändert. Also er hat dann eigentlich wieder die Ziele seiner Eltern angenommen. Hat dann nur auch in seinem Umfeld davon gesprochen. Also er will fleißig arbeiten, er will viel Geld verdienen. Er möchte im Leben zu etwas bringen. Er möchte eine große Familie gründen, davor ein schönes Haus gebaut haben. Also das war eigentlich alles wieder in dieser Richtung. Und das hat natürlich auch zu einer Verbesserung, er hat ja weiterhin bei seinen Eltern gelebt, des Verhältnisses seiner Eltern zu ihm geführt, weil die das natürlich toll gefunden haben, dass er wieder so fleißig war, dass er diese Ziele hatte, ja. Allerdings, am Bau geht es natürlich nicht so wie in einem Mädchenpensionat, hat er sich natürlich irgendwie ein bisschen verändert gehabt, also hat nicht mehr so manierlich gegessen wie früher, also diese Art zu essen war halt irgendwie anders und er hat auch eine andere Sprache verwendet. Das hat immer wieder zu Konflikten angeblich mit den Eltern geführt, aber jetzt zu keinen dramatischen Konflikten, aber wahrscheinlich hat es ihm schon irgendwie genervt.
Was zu seinem Glück, er hatte jetzt endlich wieder einen Sinn im Leben, nämlich diese Arbeit, in die er sich sehr reinsteigert, fehlt, ist natürlich möglicherweise in dem Alter auch besonders wichtig, eine Partnerin. Und die hat er in der Nadine gefunden, Martina.
Ja, das war zufällig, also er war damals 19 schon, das Mädchen erst 14, ist damals noch zur Schule gegangen. Ja. Ja, sie hat danach eine Lehre begonnen, aber sie ist damals noch Schülerin gewesen. Die haben sich zufällig in der Kitzbüheler Innenstadt kennengelernt, beim Einkaufen, also bei der Shoppingtour. Und haben zufällig miteinander, sind glaube ich hintereinander an der Kasse gestanden, so wird es irgendwie erzählt, haben miteinander zu plaudern begonnen. Es ist gleich irgendwie lustig gewesen und er hat sie dann in ein Lokal auf eine Cola eingeladen und es dürfte irgendwie Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Also die zwei haben sich dann rasch wieder verabredet, sind dauernd in Kontakt geblieben und haben sich angeblich wirklich unsterblich sofort ineinander verliebt, ohne darüber nachzudenken, dass natürlich der Altersunterschied damals zwischen ihnen schon sehr groß war. Also das waren 5 Jahre und gerade in dem Alter, das Mädchen 14, er 19, also da liegen ja kleine Welten doch dazwischen.
Wir erinnern uns, dass den Andreas unter anderem ja auch die Diagnose Diabetes 1 relativ aus der Bahn geworfen hat. Und in der Nadine hat er offenbar eine junge Frau, ein junges Mädchen, muss man ehrlicherweise sagen, mit 14 gefunden, die das völlig akzeptiert hat und überhaupt kein Problem damit gehabt hat.
Er hatte das sehr schnell gesagt und das hat ihm an ihr auch so wahnsinnig gefallen, dass sie gesagt hat, diese Krankheit, ja, also was er sich da überhaupt antut wegen dieser Krankheit, das ist ja alles überhaupt kein Problem, weil das ist ja mit Medikamenten alles wunderbar unter Kontrolle zu bringen und sie stört das alles eh nicht. Ihr ist es doch völlig egal, er kann ja genauso alt werden wie jeder andere Mensch. Und sie hat halt an ihm so besonders toll gefunden, dass er erwachsener war als die Burschen natürlich in ihrem Alter, ja. Und sie hat immer gesagt, er ist so wahnsinnig reif und er ist cool und sie hat es auch cool gefunden, da seine Arbeit auf der Baustelle und sie hat auch wiederum gefunden, also dass er so extrem gefühlvoll ist. Also das war so ein Gesamtpaket, das beiden so gefallen hat. Und was bei ihr auch außergewöhnlich ist, also sie hat schon in diesem Alter diesen extremen Wunsch gehabt, wirklich früh zu heiraten und Kinder zu bekommen. Also sie hat damals in diesem Alter überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, mehr wegzugehen oder so, sondern wirklich schon nach einer fixen Partnerschaft.
Die Familie von der Nadine müsste eigentlich ein Problem damit gehabt haben, dass die 14-Jährige so einen alten Freund hat. Wie sind ihm damit umgegangen?
Also das war überhaupt kein Problem. Also das Mädchen hat sofort wirklich ganz schnell also den Burschen ihren Eltern, ihrem Bruder vorgestellt. Also muss ich das auch vorstellen. Also die haben da eben wirklich in Kitzbühel in einem sehr netten Haus gelebt. War Zuneigung, Sympathie auf den ersten Blick. Die wollten sich alle extrem. Also diese Eltern von der Nadine wurden relativ rasch auch für den Andreas zu Ersatzeltern. Vielleicht auch deshalb, weil sie ganz anders waren als seine eigenen Eltern. Also der Mann war Hausmeister, die Frau war zu Hause. Die haben jetzt keinen besonderen Wert auf irgendeinen Luxus oder auch dieses Haus jetzt auszubauen gelegt gehabt. Die haben halt ihren Garten gepflegt und haben es halt toll gefunden, wenn sie dort einen neuen Apfelbaum gepflanzt haben. Und waren eben, so wie er es überall genannt hat, sehr chillig. Und mit dem Bruder hat er sich sowieso irrsinnig gut vertragen, weil der hat sich auch für Autos so sehr interessiert und die zwei haben stundenlang zusammensitzen können und über die Vorteile und Nachteile verschiedener Fabrikate reden können. Und außerdem hatten sie beide auch ein bisschen eine Vorliebe für amerikanische Autos. Und das war das einzige Hobby, das er auch noch weiter, also für das er dann sozusagen auch noch ein bisschen Geld ausgegeben hat, eben weiterhin irgendwelche amerikanischen Autos zu kaufen, alte, und irgendwie umzubauen und herzurichten, ja.
Aber man kann schon sagen, dass der Andreas ein richtiges Familienmitglied in dieser Familie wurde.
Ja, also wirklich schnell. Also er ist dann auch, die Eltern haben auch erlaubt, dass er dort regelmäßig schlafen darf bei den Mädchen. Mhm. Die haben da überhaupt nichts dabei gefunden und er ist da wirklich in dieser Familie integriert gewesen. Eigentlich fast so wie ein weiteres Kind. Es dürften für ihn dann wirklich wunderbare Jahre gewesen sein. Mit der Nadine hat er das Leben geführt, das ihm irrsinnig gut gefallen hat. Also die beiden sind jetzt nicht nur daheim gesessen, möchte ich nur vorweg sagen. Also sie sind schon an Wochenenden oft auch mit Freunden, haben sie so Kurztrips irgendwo hingemacht, ein Pub in Herzen von Kitzbühel, das war ihr Stammpub, dort sind sie immer wieder hingegangen, das sind hauptsächlich junge Leute, Einheimische, sehr viele eben auch. Und es war eben so, dass dieses Mädchen sich immer auch vollkommen angepasst hat. Also er hat natürlich irrsinnig viel gearbeitet, bis spät abends ist dann heimgekommen, wollte nur noch irgendwie seine Ruhe haben und was essen und sich dann vor den Fernseher legen und dann rasch einschlafen. Sie hat da überhaupt nichts dabei gefunden. Sie war irgendwie so getrimmt, schon offenkundig auf ihre bevorstehende Rolle als Hausfrau und Mutter. Mhm. Es war ja auch geplant von den beiden, dass die an dem 19. Geburtstag des Mädchens heiraten.
Du hast es ja vorher schon angesprochen, dass es eher ungewöhnlich ist, dass ein 14- und dann 15-jähriges Mädchen in dieser häuslichen Rolle so wahnsinnig aufgehen kann. Und offenbar ist es so, dass im Laufe der Zeit das ein bisschen gekippt ist und sie dann doch gemerkt hat, da gibt's noch was anderes und ich möchte schon noch ein bisschen leben.
Da war er ungefähr 24 und das Mädchen 18 ungefähr, ja. Also muss sagen, in diesem Haus hat's auch noch eine Einliegerwohnung gegeben. Mhm. Da waren Mieter drinnen. Die Eltern sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, weil die heiraten wollten, als das Mädchen 19 war. Haben sie gesagt, na ja, wir haben ja diese Einliegerwohnung, wenn ihr wollt, könnt ihr auch in diese Einliegerwohnung ziehen. Also, dass ihr ja sozusagen einen eigenen Bereich wirklich habt. Also, es wurden diese Mieter dort gekündigt und der Andreas hat dann begonnen im Rekordtempo mit Umbauarbeiten dort. Ja, also, er hat Wände niedergerissen, war andere aufgestellt, hat die ganzen Sanitäranlagen neu gemacht, hat wunderschöne Böden verlebt, hat auch die ganze Wohnung für ihre Bedürfnisse hin eingerichtet. Hat sich da eine irrsinnige Mühe gemacht und hat in der ganzen Zeit gar nicht gemerkt, dass sich gerade währenddessen langsam die Nadine, oder vielleicht ist der Nadine dann auch langsam zu Bewusstsein gekommen, jetzt wird's so richtig ernst, weil bislang hatten die ja, also wenn er bei ihr genächtigt hat, immer in ihrem Kinderzimmer sozusagen geschlafen. Mhm. Das ist ja doch was anderes und er war trotzdem noch immer irgendwie Gast und hat jetzt nicht alles dort gehabt und so. Aber das ist jetzt dann schon so richtig ernst geworden. Und vielleicht hat sie dadurch auch gemerkt, das ist mir alles zu viel jetzt schon. Auf jeden Fall hat sie begonnen, mehr wegzugehen. Sie hat eine Lehre als Bürokauffrau gemacht, also ist mit Arbeitskolleginnen nicht bloß hier und da mal so auf ein Eis oder auf ein Getränk irgendwo hingegangen, sondern wie hat sie angefangen, in Discos zu gehen, in halt ganz normale Lokale, wo Jugendliche hingehen. Und ist auch teilweise sehr lange weggeblieben. Der Andreas E. hat das eigentlich gesehen oder wollte das so sehen, hat es irgendwie, glaube ich, auch verdrängt, das ganze Verhalten von ihr. Wollte das irgendwie so sehen als so eine vorübergehende Phase, wo sie sich halt mal ein bisschen austoben will, also dass das alles aber schnell wieder vorbei sein wird.
Und dann ist es aber immer öfters geworden und dann ist er dann wahrscheinlich auch ein bisschen nachdenklich geworden, nehme ich mal an.
Es war so, dass er wirklich groß verleugnet hat. Sie ist immer mehr weggegangen. Und er hat weiter so getan, als wäre alles normal. Mhm. Also da war schon keine Rede mehr von einer kurzen Ausgezeit. Er hat auch dann auch Dinge einfach negiert, dass sie zum Beispiel WhatsApp von anderen Burschen bekommen hat. Er hat so getan, als würde er das alles nicht sehen. Mhm. Oder als würde er von einem allen nichts mitbekommen. Mhm. Einfach, glaube ich, aber das ist jetzt wirklich meine Analyse, um einfach seine Welt aufrecht zu erhalten, um keine Störung in diese Welt zu bekommen. Er wurde natürlich auch schon angesprochen von Arbeitskollegen, von Freunden auf ihr Verhalten, weil das ist ja in ganz Kitzbühel irgendwie aufgefallen, also in dieser ganzen Szene der jungen Menschen dort.
Man sieht sie in Lokalen logischerweise.
Ständig und lustig und wie sie auch mit anderen Burschen spricht. Und er hat immer nur das irgendwie abgewiegelt und hat gesagt, nein, also das ist jetzt, und wir heiraten, wenn sie 19 ist und lasst ihr doch jetzt ein bisschen diese Zeit. Und ich glaube, dass sie selbst eigentlich wollte, dass er mal aufwacht, weil sie hat offensichtlich auch wirklich also irgendwie das Handy so liegen lassen, also dass er sehr wohl mitbekommt.
Also sie, also sie wollte es auch schon drauf ankommen lassen. Dieses schon, defensive Verhalten von ihm hat sie dann auch schon sehr gestört.
Und sie hat ihm dann auch gesagt, ja, also sie braucht da jetzt ihre Freiheit. Also er war ihr erster und einziger Mann und sie möchte da anders. Er hat dann sogar seine ganzen moralischen Werte irgendwie, die er selbst hatte, ja, irgendwie über den Haufen gestoßen, weil er hat ja dann sogar irgendwie vorgeschlagen, ja, du kannst jetzt ruhig ein paar andere Männer haben, also mit denen ruhig sexuell verkehren. Das machst du jetzt ein paar Wochen und dann sind wir wieder fix zusammen, wir vergessen das alles und wir heiraten. Also ja auch ein vollkommen irrer Zugang.
Dieser Zustand der Ungewissheit auf beiden Seiten eigentlich kann natürlich nicht ewig anhalten und irgendwann kam der Punkt, da hat die Nadine noch die Reißleine gezogen und die Beziehung beendet.
Also sie hat sie zunächst nicht beendet, das war im Sommer 2019 eben. Mhm. Da hat sie zunächst einmal zu ihm gesagt, vielleicht hat sie auch schon gespürt, dass eine Trennung von ihm eben durch sein vorheriges Verhalten nicht so einfach sein würde. Also dass da irgendwo Probleme geben würde. Weil dieses Negieren, dieses Ständige, also das war ja für sie wahrscheinlich auch auffällig, ja, ohne das genau einordnen zu können. Und sie hat einmal zuerst zu ihm gesagt, ja, also pass auf, wir machen eine Trennung auf Zeit. Er musste dann natürlich aus dieser Einliegerwohnung ausziehen und ist wieder zurückgezogen in sein ehemaliges Kinderzimmer bei seinen Eltern und war dann natürlich todunglücklich. Also er hat dann auch angefangen, wenig zu essen, hat stark abgenommen, hat aber auch, was natürlich seiner Krankheit überhaupt nicht zugute gekommen ist, hat dann auch ein bisschen mehr Alkohol getrunken, also in seinem Kummer. Er hat aber trotzdem noch immer gehofft, dass das Ganze jetzt sich wieder normalisieren wird zwischen den beiden, weil es ist ja nur eine Trennung auf Zeit. Und hat natürlich auch noch das Falscheste getan, in seiner Manie, würde ich fast sagen, dieses Mädchen an sich zu binden. Mhm. Er hat sie ununterbrochen angerufen, er hat ja ununterbrochen WhatsApp geschrieben, dass sie doch nicht alles wegschmeißen soll, was da zwischen ihnen ist. Er hat sie auch abgepasst, immer wieder. Und das ist dann dem Mädchen klarerweise auch irrsinnig am Nerv gegangen. Und hat dann wirklich mit ihm Schluss gemacht. Dann zu ihm gesagt, du pass auf, es ist keine Trennung auf Zeit. Und ich bin draufgekommen, ich will ein vollkommen anderes Leben führen und bitte lass mich in Ruhe, weil sonst können wir nicht einmal mehr Freunde bleiben.
Und wie ist der Andreas mit dieser Situation nun umgegangen?
Fürchterlich. Mhm. Also es ist ihm noch schlechter psychisch gegangen und er hat dann versucht auch, also weil er ja mit den Eltern so gut war von ihr und auch mit dem Bruder von ihm natürlich, also die hat er dann wirklich ununterbrochen belagert, dass sie die Nadine überreden dazu, mit ihm weiter zusammen zu sein und wieder mit ihm zusammen zu gehen eigentlich. Es war so, dass die alle sich irrsinnig freundlich angeblich zu ihm verhalten haben, also ihn getröstet haben und gesagt haben, ja, du wirst doch wieder wen anderen finden, also wirklich stundenlang mit ihm geredet haben, aber sie haben alle auch gesagt, sie sind einverstanden mit der Entscheidung des Mädchens, weil es kann nur das Mädchen selbst entscheiden, wie es weiterleben will. Und wenn es jetzt eben nicht heiraten will noch und vor allem nicht immer heiraten will, werden sie sich sicherlich nicht dazu zwingen oder überreden. Und auch in der Arbeit hat man wirklich gemerkt, also dass er in einem sehr schlechten seelischen Zustand ist, weil plötzlich sind ihm Werkzeuge aus der Hand gefallen. Plötzlich ist er irgendwo gestolpert, von Leitern gestürzt und so weiter. Er ist dann immer, er hat sich auch kleine Verletzungen zugezogen, manchmal sogar ein bisschen schwerere, ja. Ist dann immer einige Zeit in Krankenstand gewesen. Da hat er sich dann als völliger Loser gefühlt, er hat dann überall nur noch gesagt, ich bin ein totaler Loser, ja. Und es war auch so, dass er dann in der Arbeit, das haben Arbeitskollegen eben berichtet, er war plötzlich auch anders, ja. Er hat plötzlich, also dieser gutmütige Mensch, ja, dieser Hilfsbereite, war plötzlich so, also dass er herumgeschimpft hat, der manchmal mitunter auch sogar Streit gesucht hat mit irgendjemand. Nur das hat halt niemand ernst genommen. Er hat immer gesagt, ja, also wenn die, er hat ein paar Mal gesagt angeblich, wenn die Nadine einen anderen Partner findet, dann wird es für sie nicht gut ausgehen. Er hat aber keine direkte Todesdrohung eben gesagt. Das hat jetzt auch niemand besonders komisch gefunden, weil dass man, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dass man da eifersüchtig ist auf den anderen Partner, auf den neuen, ist klar, dass man irgendwie Wutgedanken hat, auch klar alles. Aber also es hätte niemand vermutet, dass er etwas Fürchterliches tun könnte.
Die Nadine beendet die Beziehung zum Andreas Ende des Sommers. Es vergeht ungefähr ein Monat, in dem Andreas eh, man muss es so sagen, wie ein Hund leidet. Dann kommt Anfang Oktober und viele freuen sich, dass der Andreas endlich wieder mal was unternehmen will. Und zwar, dass ich vorgenommen aufs Oktoberfest zu fahren.
Das wäre gewesen der 4. Oktober, wollte eine Gruppe Burschen dorthin fahren. Es war aber das Wetter nicht gut in München und außerdem ist es ihm mit seiner Diabeteskrankheit gerade nicht besonders gut gegangen. Darum hat er das abgesagt dann, kurz vor Abfahrt am 4. Oktober. Und er ist dann das ganze Wochenende alleine daheim in seinem Kinderzimmer quasi gesessen, wenig Ablenkung gehabt, am Samstag am Abend daheim ferngesehen, man konnte sich nicht darauf konzentrieren, in seinem Leid, in seinem Kummer, völlig fertig gewesen, traurig gewesen, einsam gewesen und er hat dann irgendwann, einige Zeit vor Mitternacht, beschlossen, nein, also so geht es nicht weiter, er fährt jetzt nach Kitzbühel und geht dort in dieses Stammpub, in dem er früher immer mit der Nadine war.
Und dort stellt er sich an die Bar, trinkt etwas und erblickt aber sofort auch seine Ex-Freundin, die Nadine, allerdings in Gesellschaft.
Genau, also sie war dort mit Arbeitskollegen und was ihm aber sofort, er hat ja alle Leute aus ihrem Umfeld gekannt, was ihm aber sofort aufgefallen ist, dass ein junger Mann an ihrer Seite gesessen hat, den er noch nie zuvor gesehen hat, mit dem sie geflirtet hat. Und er hat gesagt, er ist an dieser Bar gestanden, es haben andere Leute auf ihn eingeredet, weil er hat natürlich auch viele Stammgäste dort gekannt. Er hat nicht einmal gewusst, was er mit denen geredet hat. Er hat dort nur diese fürchterlichen Stiche im Herzen gefühlt. Es war dann irgendwann, dass er zu Nadine hingegangen ist, zu ihr gesagt hat, er will jetzt eine Aussprache mit ihr wieder haben. Hat sie dann mehr oder weniger vors Lokal zitiert, sie ist mit ihm raus und sie hat ihm dann offenkundig in sehr harten Worten gesagt, dass er soll sie wirklich jetzt in Ruhe lassen und sie fühlt sich von ihm schon verfolgt. Sie will einfach nur ihr Leben leben, ja, und ist dann wieder reingegangen in das Lokal. Er soll dann vor diesem Lokal sich hingesetzt haben und bitterlich geweint haben. Das haben dann Zeugen berichtet. Dann war es so, dass die Nadine mit diesem Burschen, der eben ein Eishockeyspieler aus Oberösterreich war, also der zufällig an diesem Tag Gast dort war, halt mit anderen Mannschaftskollegen, der auch am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren wäre, nach Oberösterreich. Irgendwie hat sich's halt ergeben, dass die beiden dann zusammen in das Auto dieses Oberösterreichers gestiegen sind und losgefahren sind. Das hat der Andreas gesehen. Irgendwie war für ihn klar, dass der Bursch mit seiner Ex-Freundin zu ihr nach Hause fährt.
Und er hat sie verfolgt.
Genau, er ist dann zu seinem Auto, das Stückchen weiter weg irgendwo geparkt war, hat die beiden natürlich jetzt nicht mehr erreicht, ist dann aber zu diesem Haus hin, also der Familie H., und hat gesehen auch das Auto dieses Burschen vor dem Haus stehen, hat dann dort angeklingelt bei dem Haus, also es waren viele Lichter an, der Vater hat ihm aufgemacht, er hat den Kevin gesehen, er hat den Nadine gesehen. Alle haben ihm eigentlich gesagt, also vor allem der Vater, bitte lass uns jetzt endlich in Ruhe und lass die Nadine in Ruhe.
Also nach all dem Verständnis, das er von dieser Familie auch entgegengebracht bekommen hat, ist allen einmal der Geduldsfaden gerissen und sagt, bitte beende das jetzt.
Er ist dann, also und er sagt, in dem Moment hat es mehr oder weniger so wie Klick bei ihm gemacht und er hat nur mehr noch rot gesehen. Er ist dann nach Hause gefahren. Ja. Nach Hause gerast, muss man sagen, hat dann dort aus einem Tresor eine Pistole geholt, Magazine, Patronen, aus der Küche drei Messer, aus dem Keller einen Baseballschläger und er ist dann wieder zu diesem Haus zurückgerast und hat dann nochmal dort geklingelt und ich habe anfangs schon erklärt, was dann passiert ist. Er hat an der Tür geklingelt, wieder hat der Vater geöffnet, also dann hat er nicht einmal mehr ein Wort gesprochen und er hat seine fürchterliche Bluttat begangen.
Das Blutbad von Kitzbühel, das ist ja die Covergeschichte des morgen erscheinenden Krone-Verbrechen-Magazins. Martina, natürlich folgt daraufhin eine Verhandlung, ein Prozess. Wie läuft das ab?
Also er hat dort immer wieder nur gesagt, also wie sehr er das alles bereut, dass er sich selbst überhaupt nicht versteht, dass er zu so etwas Schrecklichem fähig sein konnte, dass er diese Tat so gerne ungeschehen machen würde. Er hat sehr viel geweint. Ja. Er findet wirklich offenkundig keine Erklärung, dass er so auszucken konnte. Angeblich gilt er jetzt auch als Musterhäftling. Also ich muss noch vorweg sagen, er hat lebenslange Haft bekommen. Ja. Er sitzt ja in den Strafhaft, er wird regelmäßig von Freunden besucht, auch von seiner Familie besucht, wirkt angeblich immer wieder sehr depressiv.
Der Andreas sitzt lebenslang in Haft, hat eine komplette Familie ausgelöscht. Wie geht eigentlich Tirol und der Ort Kitzbühel im Speziellen mit dieser Sache um? Es ist ja doch schon einige Jahre her. Ich glaube, ganz so gerne spricht man darüber nicht mehr.
Nein. Dieser Fall hat ja damals wirklich weit über Österreichs Grenzen hinweg für Schlagzeilen gesorgt, weil natürlich auch viele Prominente dort Zweitwohnsitze haben. Das Ganze waren natürlich Negativschlagzeilen, die man nicht so gern hat. Und wenn man dort jetzt so ganz normal mit den Kitzbühlern redet, dann sagen die alle, also wir haben diesen Fall längst vergessen und wir wollen, das ist einmal passiert und wir wollen über das alles nicht mehr sprechen. Allerdings, es kommt immer wieder vor, dass vor diesem Haus, in dem diese fürchterliche Tat geschehen ist, Nachts meistens werden Grabkerzen angezündet und gar nicht mal so wenige und Blumen niedergelegt. Also es dürfte doch relativ viele Menschen geben, die noch immer an diese wirklich Blutnacht von Kitzbühel denken.
Das Blutbad von Kitzbühel, eine Geschichte, die ganz Österreich in Atem gehalten hat im Jahre 2019. Diese Geschichte ist auch die Coverstory des neuen Krone-Magazins Verbrechen, das morgen endlich wieder erscheinen wird. Zu erwähnen ist natürlich auch, dass es einen Krone-Verbrechen-Newsletter von dir gibt. Den kann man sich auf krone.at abonnieren und der erscheint jeden Montag wöchentlich. Martina Prewein von der Kronenzeitung, danke, wir hören einander in 2 Wochen wieder.
Vielen Dank dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.